Diese Woche bei Quotenmeet FM wollen wir uns die Fußball-WM nochmal anschauen. Und wir wurden, glaube ich, Weltmeister der Herzen. Und damit recht herzlich willkommen hier mal wieder in die Runde. Mein Name ist Fabian Riedner und mir virtuell gegenüber sitzt der Dennis. Hallo.
Hallo. Finde ich eine steile These mit Weltmeister der Herzen. Weiß ich nicht so genau.
Warum? Weil Julian Nagelsmann dann zu schnell weg war? Oder dass es überhaupt keine richtige Euphorie vorher im ganzen Land gab?
Und auch kein gutes Spiel bei der ganzen WM, ne? Also vielleicht außer Curaçao, aber auch da war es ja schon mit Licht und Schatten versehen. Also ich glaube, da muss man schon mehr leisten, um Weltmeister der Herzen zu werden.
Ja, tatsächlich möchte ich mit dir darüber reden, denn es war für uns eine sehr spannende Fußball-Weltmeisterschaft. Wir haben mehrere Dinge durchgemacht, ein 7:1 durch Curaçao. Damit ging es ja los und wir haben ja erstmal ein 1:0 bekommen, wo ich mir schon gedacht habe, gegen Curaçao. Wir hatten dann allerdings natürlich auch so ein bisschen das große Sterben der Favoriten. Also es wurde ja dann Spanien Weltmeister zum zweiten Mal. Allerdings, als die gegen Kap Verde scheiterten mit einem 0:0, dachten wir auch, was haben sie denn da für eine Gurkentruppe hingeschickt?
Also kleiner Klugschiss, Deutschland hat das 1:0 gegen Curaçao gemacht. Curaçao hat nur ausgeglichen. Aber auch
stimmt,
das ist schon,
kann sein.
Auch das ist schon schlimm genug gegen eine Mannschaft, die jetzt eher, weiß ich nicht, 100.000 Einwohner hat oder sowas auf ihrer Insel da.
Da bist also, du eigentlich, wenn du ein bisschen laufen und kicken kannst, bist du schon in der Nationalmannschaft.
Ja, das sind ja meistens sogar Leute, die in Holland ausgebildet worden sind, also in den Niederlanden. Und dann eben hat es vielleicht nicht ganz für die niederländische Nationalmannschaft gereicht. Und sind ja per Curaçao da angeheuert worden. Ich glaube, die meisten davon haben nicht wirklich oft auf Curaçao gelebt, weiß ich nicht. Aber natürlich ist das eine Mannschaft, die musst du als Deutschland gewinnen. Das muss der Selbstanspruch sein. Genauso wie du gerade schon gesagt hast, Spanien auch den Anspruch haben sollte, gegen Kap Verde zu gewinnen. Aber man hat ja später auch ein Turnier gesehen, ne? Kap Verde, unheimlich unangenehme Mannschaft. Für mich sind die so ein bisschen der Weltmeister der Herzen quasi. Ist ja auch die einzige Mannschaft, die gegen die beiden Finalisten in 90 Minuten nicht verloren hat. Also insofern können sich da echt schon was drauf einbilden.
Ja, durchaus. Und es gab ja beispielsweise auch das große Dilemma mit den Amerikanern, die dann ja irgendwie, war der eine Spieler dann rot gesperrt, dann hat Trump unverhohlen natürlich beim FIFA-Präsident Infantino angerufen, dann wurde die Rotsperre rausgenommen, dann wiederum hätte man ja eigentlich als US-Team auf den rot gesperrten verzichten können. Und dann verliert man gegen Belgien 1:0 trotzdem.
Ja, aber es tut ja keiner. Also wer verzichtet freiwillig auf seinen besten Stürmer? Gerade wenn du weißt als Pochettino, dass dann dein Job davon abhängt, ob du dieses Spiel gewinnst vielleicht. Also da ist jeder sich selbst der Nächste im Fußball. Da gibt es keinen Altruismus. Deswegen war klar, dass der Bellogun spielen würde im Spiel gegen Belgien. Aber ich finde halt super, dass das Karma an der Stelle dann doch mal geregelt hat. Und dass die USA wirklich ein schlechtes Spiel gemacht haben und ja auch verdient 4:1 verloren haben gegen Belgien. Man hatte so ein bisschen das Gefühl, dass diese rote Karte eher den USA geschadet hat. Also diese ganze Diskussion darum, in deren Köpfe reingegangen ist und sie nicht hat befreit aufspielen lassen. Ja, hinten raus eben ganz gut. Aber an sich ist natürlich der ganze Vorgang ein Skandal. Brauchen wir gar nicht drüber reden. Ist vielleicht der größte Skandal, den ich jemals in meiner Lebenszeit miterlebt habe, was so die WM angeht. Aber da hat die FIFA wieder mal ihre Seele verkauft.
Ja, tatsächlich. Wie würdest du jetzt sagen, wir hatten ja eine große Vorrunde, wir hatten sogar 16-Finale. Hat sich das mit den kleinen Mannschaften bewährt oder willst du zurück eigentlich zur kleinen schnackeligen Fußball-WM, als bei uns in Deutschland das Sommermärchen losging.
Na, ich mag diese kleinen Mannschaften, die dann ihre Geschichten schreiben, also sei es jetzt Curaçao oder Kap Verde oder so, also das ist ja immer ganz sympathisch. Aber es dürfen ja nicht zu viele davon sein. Also wenn du dann nur diese kleinen Mannschaften hast und dann noch irgendwie, weiß ich nicht, Papua-Neuguinea damit spielt oder sowas, ohne die jetzt disrespektieren zu wollen, dann ja, ist es problematisch. Und ein zweites Problem, was ich auch echt finde, wenn du mit 48 Teams spielst, dass du diese komische Regel finden musst, dass die besten Dritten ja weiterkommen. Und dadurch wird die ganze Gruppenphase halt komplett A, chaotisch, B, kann es wieder so Schmach von Cordoba Absprachen geben, weil ja dann wieder manchen mit Teams unentschieden reichen würden, um bester Gruppendritter in dieser Gesamtwertung zu werden. C, ist es halt völlig intransparent, du weißt gar nicht mehr, wer ist jetzt der beste Dritte und so weiter. Manche Teams müssen ja dann, wenn sie am Anfang gespielt haben, also den letzten Spieltag ganz am Anfang hatten, müssen die noch lange sich fit halten und da bleiben im Gastgeberland, weil sie ja hoffen könnten, dass sie noch in die beste Gruppendrittenregelung reinfallen. Und dann müssen vielleicht nach 8 Tagen Training doch abreisen. Also alles nicht ausgegoren.
War das nicht tatsächlich auch bei Paraguay, dass die ja dann irgendwie am Sonntag ihr letztes Spiel hatten und dann weitergekommen sind und am Montag direkt gegen Deutschland spielen mussten?
Ja, kann sein. Das weiß ich jetzt im Detail nicht. Aber irgendeine Mannschaft, die in Gruppe A gewesen ist, musste sich ja dann die ganze Zeit fit halten, bis die letzte Gruppe gespielt hat. Und dann haben sie erst erfahren, ob sie weiterkommen oder nicht. Schottland war da ja auch von betroffen zum Beispiel. Also insofern... Das ist nicht ausgegoren. Dann muss ich halt sagen, Giannis Plan sieht ja vor, also Gianni Infantino ist der Präsident der FIFA, und dessen Plan sieht es ja vor, jetzt die nächste WM dann mit 64 Teams zu machen. Dann hast du halt wirklich da die exotischen Exoten mit dabei teilweise, aber dafür hast du zumindest wieder Gruppenphasen, wo die ersten beiden weiterkommen, also Gruppenbester und Zweiter, und nicht noch irgendwelche anderen Dinger darum gehantiert werden müssen. Also insofern ist es vielleicht sogar jetzt besser, einmal in den sauren Apfel zu beißen und auf 64 zu gehen. Weil was ja klar ist, wir werden nie wieder eine 32er-WM kriegen. Also wir werden nie wieder die Schrauben zurückdrehen. Insofern muss man jetzt vielleicht sagen, was ist das größere Übel? Eine 48er-WM mit diesen besten Gruppendrittenregelungen oder halt eine 64er-WM und dann wird halt 3 Monate am Stück durchgehend WM gespielt. Ich weiß es nicht.
Ja, ich habe mir tatsächlich mal die Einschaltquoten angeguckt von 2006 bis 2026. Wir sind gestartet gegen Costa Rica damals bei der Heim-WM mit nur 20 Millionen Zuschauer, hatten dann sowas im Schnitt von 22 Millionen Zuschauern bei den 18, 21 und 16 Uhr Spielen. 2010 war schon mehr Euphorie, weil auch da bei der EM 2008, also man muss das vielleicht mal ganz kurz zusammenfassen, bis wir Weltmeister geworden sind, hatte die deutsche Mannschaft einen Lauf über Jahre, der war schon Wahnsinn. Auf Platz 3 der Heim-WM folgte das EM-Finale 2008, erneut Platz 3 bei der WM 2010, das EM-Halbfinale 2012 und schließlich Weltmeister 2014 und dann noch das Halbfinale 2016. Und ich habe jetzt nur immer die 3 ersten Spiele, Gruppenspiele rausgezogen. 2010 hatten wir schon im Schnitt so circa 25, 26 Millionen Zuschauer. Einen ähnlichen Cut von 26 Millionen Zuschauern hatten wir dann bei der WM 2006. 2018 waren die Leute noch begeistert dabei. 2022, ja, bei der Katar-WM, da hast du wirklich gesehen, da waren 10 Millionen einfach nicht dabei. Die haben gesagt, ich gucke mir sowas nicht an. Und
ich war ja auch im jetzt, Winter, ne? Darf man auch nicht vergessen.
Ja, also gab mehrere Punkte, dass zum Beispiel ARD und ZDF jeweils, wenn der andere übertragen hat, die haben einfach ihr Normalprogramm gezeigt. Also da war es halt dann auch so, dass während eines eventuell Deutschlandspieles, dass da dann vielleicht dann doch eine neue Folge von Bergdoktor kommt. Ich glaube in dem Fall nicht, aber bei allen anderen Spielen war das dann immer schon der Fall. Man musste auch ein bisschen so seine Weihnachtssachen machen, seine Weihnachtsorganisation. Ja klar, und jetzt, es gibt zwar Streaming, ja, und es gibt auch diverse Streaming-Zahlen, aber es fehlen noch gegenüber 2014 und 2018 immer noch 6-7 Millionen Zuschauer. Und das könnte man jetzt sagen, die sind alle im Streaming, aber tatsächlich ist der Marktanteil deutlich gesunken. Das heißt, es gibt trotzdem 2-3 Millionen Menschen mehr, die sagen, Deutschland spielt, ach, da gucke ich mir halt irgendwas im linearen Fernsehen an, was nicht mit dem Deutschlandspiel zu tun hat. Deswegen ist es schon eigentlich so überraschend gewesen, dass da die Fußballbegeisterung bei uns nachgelassen hat. Und ich glaube, auch die Quoten, da wird es jetzt wieder ein bisschen dauern, dass die so richtig ansteigen und dann vielleicht auch die Reichweiten, weil das muss man ja alles gar nicht zwangsläufig streamen. Und es ist tatsächlich auch interessant, zu welchen Uhrzeiten wir immer so 27 Millionen Zuschauer bekommen haben. Ja, also es hat schon immer die letzten Jahre gut geklappt, aber zuletzt glaubt man nicht mehr so wirklich an das deutsche Team.
Ja, hat ja auch mit dem Abschneiden, dem Sportlichen zu tun, ne?
Genau.
Also wenn man bei jeder WM immer in der Vorrunde ausscheidet, dann irgendwann verliert man die Leute auch.
Ja, es war auch kein richtiges Gefühl irgendwie. Ich weiß ja auch nicht, irgendwie bei der Heim-EM, da hat man schon irgendwie so festgestellt, ja, so typisch deutsch, Ausschankwagen raus, Biertischgarnitur, zack, fertig, Volksfest, ja. Ja. Und bei uns eben hatte ich jetzt überhaupt nicht das Gefühl, dass sich irgendjemand drauf freut. Ich habe auch nie irgendwie wahrgenommen, dass Julian Nagelsmann irgendwie Fußballfreude verspüren kann. Es ist keiner rumgelaufen und hat gesagt, wir machen jetzt 4 Wochen Volksfest.
Ja, ganz am Anfang, als Nagelsmann übernommen hatte, vor der EM 2024, hat es ja geschafft, so ein bisschen Euphorie reinzubringen und so diesen doch sehr altbackenen Staub da von Flick und Löw so ein bisschen zu entstauben. Aber das ist dann doch irgendwann auch verflogen. Was vielleicht auch damit zu tun hat, dass Nagelsmann keine nachvollziehbare Mannschaft irgendwie nominiert hat. Und da viele Spieler drin waren, die eben nicht für Euphorie und für Aufbruch standen. Also bei allem Respekt jetzt vor Leon Goretzka, vor Manuel Neuer, vor Leroy Sané. Das sind jetzt halt keine Spieler, wo du sagst, boah geil, ich gucke diese M, um die mal auf der großen Bühne zu sehen. Das wäre vielleicht anders gewesen, wenn sich Lennart Kahl nicht verletzt hätte. Jetzt aus Kölner Sicht gesprochen, ne? Said El Mala, wenn der mitgefahren wäre, hätten bestimmt noch ein paar Leute geguckt und sich gedacht, wer ist der Junge, ich habe keine Köln-Spiele geschaut, das will ich mal mir angucken. Und das wäre dann auch so eine zukunftsfähige Mannschaft gewesen.
Und natürlich muss, ja, ich wollte noch sagen, so jemand wie Toni Kroos, der bei der Heim-EM nochmal zurückgekommen ist, das war einfach ein verdienter Spieler, der halt auch auf einem gewissen Niveau aufgehört hat und dann halt nochmal gesagt, ja, aber jetzt, kurz vor meinem Karriereende, wenn das schon in Deutschland stattfindet, dann werde ich meinen Arsch aufreißen.
Ja, aber Kroos hat halt auch ein bisschen den Vorteil, den Manuel Neuer nicht hatte. Kroos hat halt unter Ausschluss der deutschen Öffentlichkeit gespielt bei Real, ne? Also ja. Wer hat denn wirklich Spiele von La Liga geschaut? Das sind ja die allerwenigsten Menschen, um die letzten 2 Jahre von Toni Kroos nochmal zu gucken. Hat man ihn vielleicht in der Champions League gesehen, aber zur Wahrheit gehört ja, dass Kroos bei Madrid immer schon in der 60. Minute ausgewechselt wurde, weil es zum Mehrheit nicht mehr gereicht hat. Hat halt hierzulande keiner mitgekriegt. Und das ist eben bei so Manuel Neuer, der jetzt ja auch zurückgeholt wurde, also vielleicht vergleichbar ist mit Kroos, ganz anders. Da wurde ja jedes einzelne Tor der Bayern unter das Brennglas gelegt, um zu gucken, ob Neuer da irgendwie Schuld dran hatte, ob er da vielleicht ein bisschen zu träge abgesprungen ist und so. Und dadurch kam halt nie so ein Rückkehr-Hype um ihn.
Ich glaube, dass bei Manuel Neuer halt einfach das Problem ist, dass er schon irgendwie, war er nicht irgendwann mal Skifahren, so zwischen Tür und Angel und hat sich da den Fuß gebrochen?
Ja, das ist eine ganz schwere Verletzung. Der hatte eh jetzt einige Verletzungen in letzter Zeit. Ich weiß nicht, ob es ein Fußbruch war oder irgendwas Vergleichbares. Aber er hat sich nach dieser Verletzung auch nie wieder richtig auf sein altes Niveau zurückkämpfen können. Was vielleicht auch mit, wie alt ist er, 38, 39, ja, schwieriger ist, als wenn du jung bist und noch besseres
Leben. Ich habe zum Beispiel auch mal eine Doku vor einem Jahr gesehen mit Joshua Kimmich und über seine, ich glaube, 3 oder 4 Kinder. Und der hatte die ganze Zeit nicht über Fußball gesprochen, sondern sein erster Gedanke waren immer irgendwie so seine Familie. Und dann musst du vielleicht halt auch mal sagen, ja, okay, dann brauchst du vielleicht, wie du schon sagst, Lennart Kahl, da kommt übrigens hier aus der Gegend, dann brauchst du so jemanden, der eigentlich nur noch daran denkt, irgendwie mal bei einer großen WM mitzuspielen, statt jetzt, da vielleicht einen Familienvater mitzunehmen, der vielleicht schon 3-mal die Möglichkeit hatte, beim großen Spiel zu glänzen, aber es halt größtenteils nicht geschafft hat.
Ja, ich meine, das war ja eher so ein Thema, ne? Was machst du mit den Familien der Spieler? Ich meine, wer ungebunden ist, der vermisst halt auch nicht seine Frau und seine Kinder, weil er keine hat. Das ist ja vielleicht auch logisch und kann sich halt noch ganz viel mehr auf dieses Unterfangen WM einlassen und hat mehr Bock auf so eine Ferienlagerstimmung.
Und jetzt stell dir mal vor, du hast ein Kind, was einfach jetzt die Scheißerei hat, die Frau geht dir auf die Nerven. Ja, ich weiß nicht, ob du dann völlig befreit losrennen kannst. Ob du da so spielst wie mit, sag ich mal, mit 20.
dieses Frau geht dir auf die Nerven, würde ich jetzt so ein bisschen, würde ich nicht behaupten.
Kann ja auch Mann sein, aber nee, die sind ja alle homosexuell, alle heterosexuell.
Alle nicht homosexuell, genau, das ist ja ganz, ganz verboten. Nee, aber klar, wenn du zu Hause Probleme hast, bist du natürlich nicht frei im Kopf. Das ist, glaube ich, für jeden Menschen auf der Arbeit so. Nur, dass unsere Arbeit halt unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfindet, wo keiner immer drauf guckt, ob wir jetzt einen Fehlpass spielen oder nicht. Aber was ja auch dazu kommt, die wenigen Qualitätsspieler, die wir in Deutschland haben, also Florian Wirtz, Joshua Kimmich, und dann wird es ja schon dünn, vielleicht noch Jamal Musiala, eventuell noch Dennis Undav. Die hat Nagelsmann ja entweder gar nicht oder auf der falschen Position aufgestellt. Und dadurch kommen die halt auch nicht in ihren Groove rein und können auch nie an ihre im Verein gezeigten Leistungen dann anknüpfen. Und das ist dann halt so eine Verkettung unglücklicher Umstände, weshalb da keine gute Spielqualität aufkommt. Und ich glaube halt, ohne Spielqualität kommt da auch keine Euphorie im Land auf.
Ja, und man hat ja eben schon gesehen, Jürgen Klopp hat vor dem ersten Spiel gesagt, würde da ganz anders aufstellen. Ist dann zwischenzeitlich während seiner Magenta-Arbeit ja auch zum Cheftrainer geworden, nachdem Nagelsmann irgendwie zurücktreten musste. Was ich auch bei der Nationalmannschaft nicht verstehe, man hat jetzt irgendwie zum vierten Mal das gleiche Problem gehabt, dass man mit dem Nationaltrainer nochmal vorm Turnier verlängert hat. Und muss das finanziell ausbaden.
Das ist ja typisch DFB, ne? Also da,
ja.
Da darf man den DFB an keinen mit normalen Maßstäben nachvollziehbaren Kriterien messen. Das ist ein Altherrenverein, da hilft der eine dem anderen und da wird ja auch mal ein bisschen was zugeschustert. Ich glaube, da braucht man nicht mit rationalen Dingen ranzugehen.
Ja, ich weiß auch nicht, also irgendwie, ich hätte damals Löw, aber das sind nur meine alten weißen Fabian-Sprüche, ich hätte Löw halt dann damals gesagt, super, war jetzt schön mit dir, du bist Weltmeister geworden, aber ich glaube, du bist nicht mehr hungrig. Genauso wie ich viele andere wahrscheinlich irgendwann nicht mehr aufgestellt hätte, weil ich sage immer noch bei dem Endspiel gegen Argentinien, wie da beispielsweise Bastian Schweinsteiger blutend auf dem Platz war, also ja. Das machst du einmal in deinem Leben.
Ja, das ist ja auch ein Bild, was für immer bleiben wird. Ne? Dieser abgekämpfte Schweinsteiger, der dann da blutüberströmt, da quasi auf dem Platz stand. Das wird ihn den Rest seiner Karriere, also seines Lebens quasi begleiten, dieses Bild, positiv. Aber in der Tat, also wer hätte diese Rolle jetzt bei der WM übernehmen können? Da fällt einem halt höchstens ein Kimmich halt eben ein, der vielleicht noch so ein bisschen so diesen brennenden Ehrgeiz hat. Und da muss man halt sagen, der ist jetzt inzwischen auch das Gesicht des Scheiterns der letzten drei EMs und WMs und wird halt auch in eine Position eingesetzt, wo er diesen Leader-Spirit gar nicht verkörpern kann, weil natürlich Schweinsteiger auch nicht mit der Art hätte vorangehen können 2014, wenn er irgendwo rechts außen geparkt worden wäre.
Das ist richtig. Und da ist es zum Beispiel, wie heißt er noch gleich, der Experte, beim ZDF, mir fällt es gleich ein.
Matze Kramer?
Matze Kramer, ja, nee. Christoph Kramer. Per Mertesacker, den meine ich.
Ach so,
der ist 2014
Nationaltrainer, ne?
Der ist ja genau, und der hat jetzt auch schon damals 2014 dieses legendäre Interview gegeben, wo du auch wirklich vor dem Fernseher gesessen warst und hast dir gedacht, was quatscht denn der die ganze Zeit? Was will denn der jetzt? Was will der denn jetzt mit dem da irgendwie nach dem Spiel da irgendwie sagen, nicht schön gespielt und kann man nicht irgendwie die Pässe schöner machen? Oder denkst, Leute, Argentinien 1, war das damals Argentinien? Nee, das war nee, Quatsch.
Das war im Achtelfinale oder sowas gegen Algerien, glaube ich.
Algerien, genau. Das war 1-0, ich meine, das war wirklich ein schwieriges Spiel, aber wir sind weitergekommen.
Na eben, da hat uns ja auch Neuer damals den Hintern gerettet, als er noch in seiner Primärform war. Aber da hat man auch schon gemerkt, ne, dass die Mannschaft ja auch vielleicht in der Öffentlichkeit mit anderen Ansprüchen gemessen wird, weil man eben als Fußball-Deutschland dann schon auch ein bisschen mehr Spektakel erwartet und sich nicht von Algerien da knapp vor Niederlage führen lassen möchte. Da hat man dann schon gemerkt, dass die Anspruchshaltung auch gewachsen ist mit den Leistungen der Ära Löw.
Ja, und ich weiß noch, wie wir damals immer diskutiert haben, ob die Aufstellung einigermaßen was taugt. Ich meine, da haben 80 Millionen Fußballtrainer, haben eine Sekunde nachdem sie die Aufstellung gesehen haben, haben gemeint, nee, das ist grundsätzlich alles falsch. Die würden es ja alles völlig anders machen. Wären alle Weltmeister geworden.
Ist ja normal. Aber jetzt bei Nagelsmann ist die Kritik durchaus fundiert, finde ich. Also da ist die Aufstellung wirklich halt
gelost teilweise. Will ich auch nochmal Respekt zu Kollegen vom Spiegel und auch, glaube ich, von der Süddeutschen, die da wirklich große und ausführliche Analysen verfasst haben, auch mit tollen Grafiken, was da alles falsch gemacht wurde. War schon ziemlich krass. Aber wo wir jetzt gerade bei Bastian Schweinsteiger sind, wollte ich mit dir mal darüber reden, dass wir vielleicht auch zu lange Vorberichterstattungen hatten. Teilweise vor jedem Spiel 45 Minuten, teilweise auch Zwischenspielen mal 2 Stunden. Und dann kam natürlich auch dieser Effekt zwingend auf, dass man auch irgendwann, wenn man die Leute auch nicht so kannte, in vielleicht alte Muster verfällt und dann gerade bei Mannschaften aus Afrika dann irgendwelche, ja, die wild rennen lässt oder irgendwie stark spielen und sie sind ja nicht so trainiert wie europäische Mannschaften und spielen deswegen etwas flotter und vielleicht nicht so stereotypisch, wie ich gerade versuche, hier solche Anspielungen rauszubringen.
Ja, das war ja Basti Schweinsteiger auch, der das gesagt hat, ne? Dass die Afrikaner nicht so taktisch diszipliniert seien oder sowas. Und daher auch ein bisschen wenig differenziert hat und Afrika sogar einen Kamm geschert hat.
Ja, es ist halt einfach ein Riesenland von Kap Verde bis, also es ist, ich sage jetzt mal, zwischen Kap Verde und Marokko ist jetzt nicht so viel Luftlinie. Aber es gibt schon andere Nationen, die dann ein bisschen schlechter spielen. Deswegen einfach sich dann einfach nur einen großen, weiten Kontinent vorstellen.
Ja, aber ich glaube, da muss man sich auch keine Illusionen hingeben, wenn ein Deutscher und dann auch vielleicht auch ein Bayer über Afrika spricht, meint er halt Schwarzafrika, dann meint er halt Ghana und Kenia und sonst was. Der meint da nicht Algerien, der meint da nicht Ägypten und der meint dann auch nicht Kap Verde. Ich glaube, da tue ich Bastian Schweinsteiger kein Unrecht. Aber das ist, diese Haltung ist halt, dafür, dass er ein junger Mann ist, der ist ja mein Jahrgang mehr oder weniger, ist das halt ein ziemlicher Boomer-Take von Schweinsteiger. Weil das sind halt so Vorurteile, die mögen vielleicht mal irgendwann in den, weiß ich nicht, 1960er Jahren gestimmt haben, dass da weniger Taktik trainiert wurde. Aber heute, die meisten Spieler, die jetzt zum Beispiel für Côte d'Ivoire, für die Elfenbeinküste spielen, die haben halt in Frankreich ihr Handwerk gelernt. Das ist im Endeffekt die französische Nationalmannschaft 2.0 und man würde ja auch nicht auf die Idee kommen, der französischen Nationalmannschaft vorzuwerfen, dass die taktisch weniger diszipliniert sei, wo da ja auch Spieler mit afrikanischem Background drin stehen. Die weltbesten Fußballer haben gerade einen afrikanischen Background. Also es ist so ein Take, der kommt wirklich aus der Mottenkiste des Stammtisches. Und Schweinsteiger war sich ja nicht so doof, den im öffentlich-rechtlichen Fernsehen rauszuhauen.
Ja, und da sage ich halt, vielleicht waren auch die ganzen Vorberichte zu lange. Vielleicht hätte man auch sowas mal trainieren müssen, ob man sowas überhaupt noch sagen können. Was ist vielleicht auch eine vernünftige Argumentation? Ich meine, er wollte vielleicht trotzdem sagen, dass es Mannschaften gibt, die aus Afrika kommen, die nicht so dieses Trainingsvolumen haben, Taktikvolumen beispielsweise mit tausenden Assistenzen, Videoanalysten, wie beispielsweise jetzt vielleicht Deutschland oder Frankreich.
Ja, aber ist ja auch faktisch falsch. Also guckt euch mal an, wo die ganzen Spieler von Côte d'Ivoire, von Senegal, von Ghana spielen. Die spielen nicht in irgendwelchen Kirmesligen. Die spielen ja alle in der Premier League, in der Ligue 1, in der deutschen Liga. Und die haben natürlich da den kompletten Zugriff auf die sämtlichen Trainingsbedingungen, wie jeder andere Nationalspieler auch. Also das ist völliger Blödsinn. Und auch für die Länderspiele, da machst du ja eh taktisch nicht viel. Da machst du halt ein bisschen Kondition, also jetzt jede Mannschaft, nicht afrikanische Mannschaften, machst ein bisschen Kondition, machst ein bisschen so Resilienztraining und sowas, aber da machst du ja keine taktischen Meistersprünge in den paar Wochen, die du hast. Also insofern ist das, glaube ich, vollkommener Blödsinn.
Also hat man hinterher bei den Ergebnissen gesehen, stimmt, wie du sagst, war alles richtig. Vielleicht die Tunesier, die hatten 0 Punkte, aber ja. Alle anderen haben ja irgendwie dann doch auf ihrem Niveau, also afrikanische Mannschaften haben dann ja, ordentlich abgeliefert. Und wenn man sich da überlegt, dass Kongo,
weitergekommen, ne?
Ja, also dass tatsächlich solche Mannschaften wie Uruguay und Südkorea nicht weitergekommen sind, die auch viel Geld in den Fußball reinstecken, war ja dann eigentlich umso überraschender.
Ja, und gerade Uruguay ist ja eine richtig große Fußballnation, wo Fußball auch Volkssport Nummer 1 ist. Das ist ja in Südkorea, glaube ich, noch nicht so ganz der Fall. Also gerade Uruguay hat halt echt enttäuscht, noch viel mehr, als mich jetzt zum Beispiel Tunesien enttäuscht hätte. Also da muss man, glaube ich, auch mal ein bisschen genauer hingucken, was da los ist in Tunesien. In Uruguay.
Ja. Ja, wie können wir das Problem lösen mit Bastian Schweinsteiger? Ich würde ja jetzt nicht sagen, er ist ein Rassist und ich glaube auch nicht, dass er so denkt, aber wir müssen irgendwie trotzdem mal die Experten vielleicht darauf schulen, dass sie vielleicht mehr, entweder sich mehr vorbereiten dass wir mehr Experten haben, dass sie sich gleich viel vorbereiten müssen oder dass wir vielleicht auch sagen, wenn wir es nicht wissen, dann können wir nicht solche Plausch führen. Also dann muss man halt vorher abstecken, was weiß man und wo kann man jetzt nicht irgendwie Schwamm drüber und irgendwie Quatsch erzählen.
Vielleicht war einfach Bastian Schweinsteiger kein Mikrofon mehr geben. Also jetzt nicht wegen dieser Rassismus-Sache, aber einfach, weil er halt auch kein guter Experte ist. Also, wenn er jetzt nicht den Namen Bastian Schweinsteiger hätte und einfach ein verdienter Fußballer wäre, hätte der den Job ja eh nicht. Also
das
nicht wegen seiner Expertise.
Ja.
Der sagt dir ja nichts zum Spiel. Du lernst ja nichts Neues von ihm. Das ist ja alles, was er sagt, sind ja so Gemeinplätze und auch wirklich so auf Doppelpassniveau. Also insofern kann man eh mal fragen, warum der diesen Job eigentlich überhaupt noch machen darf. Außer weil er vielleicht eine nette Dynamik mit Esler Sedlacek hat. Aber das reicht ja allein nicht, um so einen hochqualitativen Job zu haben. Vor allem, wenn man dann im Vergleich dazu sieht, was Magenta auf ihrem Taktikfeed für Experten hatte, das fand ich ja viel, viel, viel mehrwertiger als
dazu
jeder Satz von Schweinsteiger.
Können wir tatsächlich jetzt auch kommen, weil Magenta hat ja nicht nur das normale TV-Bild übertragen, sondern es gab dann auch immer zwei Reporter, die dann, wie du schon gesagt hast, ein Taktikfeed hatten. Und das ist ja ziemlich cool.
Ja, ich habe das sehr gerne geschaut. Ich habe mir ja Magenta geholt für die WM, wie die meisten anderen Menschen wahrscheinlich auch. Und dann mir gekündigt, wie die meisten anderen Menschen wahrscheinlich auch. Also insofern habe ich das alles da genießen können. Der einzige Nachteil war, also Taktikfeed heißt eben auch, dass die Kamera relativ oft aus so einer sogenannten Bird's-Eye-Perspektive ist, also von oben nach unten filmt. So als wenn es eine Vogelperspektive wäre. Und das ist halt immer dann doof, wenn da gerade in dem Moment ein Tor fällt, weil dann siehst du halt von dem Tor nichts. Also das kriegst du ja aus der Bird's-Eye-Perspektive nicht mit. Das sind ja nur so kleine Mannequins, die da rumlaufen, wo du kaum was erkennen kannst und manchmal gar nicht siehst, ob der Ball jetzt drin war oder nicht. Also das ist so der einzige Kritikpunkt, den ich an diesem Taktikfeed hätte. Aber inhaltlich war es ein richtig guter Mehrwert für mich. Ich habe da richtig viel gelernt. Die hatten auch gute Experten am Start. Also es waren jetzt nicht Leute, die einen schillernden Namen haben, also eben keine Schweinsteigers, aber dafür, die halt einfach taktisch dir was sagen konnten. Also allen voran vielleicht so ein Sepp Kneißl oder so. Und auch Manuel Baum war zwar langweilig ohne Ende, wie der redet, aber dafür hat er halt Ahnung vom Thema. Ist ja auch aktueller Bundesliga-Trainer. Und das hat mir auf jeden Fall beim Schauen nochmal einen Mehrwert geboten. Das habe ich vor allen Dingen bei Spielen gemacht, wo ich halt nicht emotional involviert war. Bei emotionalen Spielen, also jetzt vor allen Dingen Deutschland oder auch Norwegen oder so, da habe ich dann doch lieber die normale Perspektive geschaut, um die Tore besser sehen zu können.
Ich gucke tatsächlich, wenn es Spiele sind, die mich nicht so interessieren, dann schaue ich meistens ARD, ZDF und gehe dann immer auf die Audiodeskription, weil dann kann ich nebenher noch ein bisschen putzen und aufräumen so Zeug. Oder auf dem Handy datteln.
Ich bin aber aus Versehen drin gelandet in der Audiodeskription, in der App, ohne es zu merken. Hab gedacht, was ist denn das für ein Kommentator, der mir da alles erzählt, was ich gerade sehe. Aber gut, logischerweise hat sie erklärt, warum er das getan hat. Stell ich mir das unheimlich schwierigen Job vor. Wenn man es richtig macht, ist es ja sogar so, dass man immer abwechselnd kommentiert.
Genau, alle 5 Minuten.
Ne? Genau, weil es
zwar. Da habe ich schon legendäre Szenen, ich glaube 2021 bei der EM. Oder war das die, als zum Beispiel die Isländer damals die Engländer rausgeschossen haben?
Und da war gerade der Wechsel, oder was?
Da waren beide vor Ort, der eine redet und der andere schreit nur hinten dran, Mann, was ist denn das für ein Fußball, das ist ja Wahnsinn, die Engländer, und der andere redet einfach ganz normal weiter.
Ja, super. Ja, das habe ich leider verpasst, muss ich mal nachschauen. Was ich aber auch empfehlen kann, weil das gerade so ein bisschen schon so bei dir so klang, sind österreichische Kommentatoren. Kann man ja auch über Servus TV oder sowas gucken. Österreicher sind super, wie die ein Spiel kommentieren. Also vor allen Dingen, wenn irgendwie so die Argentinier gespielt haben und dann wieder mal die alte Schule ausgepackt haben und da die Leute weggeholzt haben. Dann kam immer der Österreicher mit, ja mei, da hat doch immer die Haxen weggetreten. Oh ja, dies tut morgen bestimmt gut weh. Ja,
was ich dazu noch sagen wollte, ich habe den einen oder anderen Morgen, gerade am Wochenende, immer ganz gerne den Breakfast Club angeguckt, der, wie ich auch ganz munter lustig war, halt ein paar Highlights. War dann überrascht, dass man den relativ schnell nach der Taktikphase nach der Gruppenphase, ohne dass man gerade das vorher groß angekündigt hat, den auch schon wieder beendet hat. Man hätte das ruhig auch am Wochenende bei der Endphase noch belassen können.
Ja, ist dann vielleicht ein Zeichen, dass zu wenig Menschen geschaut haben, ne? Das ist ja, leider geben sich ja auch die Öffis dem Quotendruck hin.
Ja, wobei, also das muss man ja ganz klar sagen, Magenta TV war schon leider werbeverseucht. Schlimmer als bei ARD und ZDF. Also da holt man sich, Magenta. Der ein oder andere mag mehr als 11 Euro ausgegeben, aber trotzdem, du hast ja wirklich nur Sportwettenwerbung gesehen. Und es war wirklich nervig.
Ja, das muss ich wirklich unterschreiben, was du gerade gesagt hast. Ich habe mal einen Abend lang, da liefen 3 Spiele in Folge bei Magenta. Das war der Abend, wo auch Kap Verde gegen Uruguay gespielt hat, glaube ich. Und wenn du einen Abend lang Magenta guckst, danach kannst du in eine Behandlung gehen, irgendwo in die geschlossene Anstalt oder so, weil du von dieser Werbung echt rammdösig gemacht worden bist. Und dazu kommt ja auch, die haben anscheinend ihre Werbeplätze ja auch nicht allzu breit verteilt verkauft. Das heißt, du hast ja da wirklich 10-mal die gleiche Werbung gesehen. Teilweise in einem Werbeblock hast du dann 2-mal dieselbe Werbung gesehen. Da fand ich auch teilweise für eigene Produkte, also für Telekom, Home-Tarif oder so ein Kram. Es hing mir zum Hals raus. Ich muss echt zugeben, ich kann jeden Menschen verstehen, der sich das nicht gegeben hat, weil das zu krass war.
Ja, und das ist ja zum Beispiel oft, was wir auch immer bei Streaming-Diensten auch bemängeln, gerade bei den etwas kleineren wie Paramount oder bei RTL Plus, da kommt ja auch gefühlt immer dieselben 5 Spots.
Ja, genau. Und dann bei Magenta auch in einer Frequenz ohne Ende. Weil jetzt auch, haben wir gar nicht drüber gesprochen, aber diese Trinkpausen, diese Hydration Breaks dazu kamen, das hat ja Magenta immer zur Werbung benutzt. Die Öffis durften ja nicht nach einer gewissen Uhrzeit. Aber Magenta durfte sich ja da keinen Zwang antun. Und die haben es halt gnadenlos ausgenutzt. Und dann liefen halt vor dem Spiel, in der Halbzeitpause, im Cooling Break, im zweiten Cooling Break und nach Abpfiff dieselben 5 Werbespots. Und das, also, nee, das war kein schönes Guckerlebnis dann.
Also mich hat es tatsächlich bei dieser ganzen Sache von Magenta wirklich gewundert, dass sie da so viel Werbung bringen. Denn vor 2 Jahren bei der Heim-Europameisterschaft hat man ja damals mit diesem Konzept, man gibt den Kunden das kostenlos, es dazu geschafft, dass man knapp 2 Millionen neue Telekom-Abonnenten geholt hat. Also nicht für Magenta, sondern für den Mobilfunktarif. Das ist ja heutzutage die Währung.
Ja, jetzt gab es so eine Aktion mit McDonald's, wo man das hätte gratis bekommen können, wenn man bei McDonald's irgendwie, 250 Bonuspunkte hatte oder so ein Kram. Genau weiß ich es jetzt nicht. Aber ja, das stimmt, ne? Dieser Effekt blieb aus. Und ich bin ja auch so drauf, weißt du, ich würde auch im Monat für Magenta jetzt während der WM 2-3 Euro mehr bezahlen, wenn ich dafür halt die Werbung los wäre und so ein Premium-Paket hätte, wo dann vielleicht in irgendein Studio geschaltet wird, wo dann die Experten sitzen und reden oder hier der Taktik-Feed einfach weiterläuft und mir die Halbzeit erklärt, taktisch. Das ist ja vielleicht auch ein Modell für die Zukunft, dass du sagst, so für den Geringzahler ist dann halt immer noch mit Werbung und wer, weiß ich nicht, 3-4 Euro mehr bezahlt im Monat, der kriegt dann eben die werbefreie Experience. Also ich glaube, das würden auch einige Leute in Kauf nehmen durchaus.
Ja, tatsächlich. Worauf ich noch bei diesem Podcast heute raufkommen wollte, war, Magenta hatte Leute vor Ort, das Erste hatte Leute vor Ort, das ZDF hat mit Katrin Müller-Hohnstein und Jochen Breyer alles aus dem Berliner Studio gemacht, weil man da vielleicht noch von irgendwie von der EM in der Ukraine und Polen noch schlimme Erinnerungen zurück hat, als man da irgendwie am Strandbad vor regnerischen Kulisse saß. Und deswegen sendet man seitdem eigentlich aus dem Berliner Studio und man hatte das Gefühl, ja, man müsste vielleicht ab und zu mal ein kleines, größeres Sofa oder ein Bettchen aufstellen, damit die ein oder anderen Experten sich hinsetzen können.
Ja gut, das ist natürlich die Kehrseite der Medaille. Ich finde es ja an sich ganz gut, wenn mein Geld, also mein GZ-Beitrag oder mein Rundfunkbeitrag, nicht für irgendwelche Lustreisen von Katrin Müller-Hohenstein ausgegeben wird. Also da bin ich gar nicht so dagegen. Ich finde auch, dieses Vor-Ort-Sein bringt halt keinen Mehrwert, weil was hast du davon? Es ist ja kein Kriegsgebiet. Das ist ja nicht irgendwie Antonia Rados vor Ort und berichtet aus der Ukraine oder sowas. Das ist ja einfach nur, dass die im Studio sitzen. Ob die jetzt in Berlin sitzen oder halt irgendwo in Washington.
Genau, das war jetzt zum Beispiel bei man muss sich das tatsächlich fragen, bei Magenta saßen sie oder standen sie in New York auf einer Terrasse, wo du dich auch gefragt hast, ja, zum Eröffnungsspiel schalten sie aber auch ins Aztekenstadion.
Ja, eben, genau. Vor allem, weil die WM ja auch in so vielen Orten war, dass man gar nicht überall hätte sein können. Aber natürlich, da hast du auch recht, dann ist es vielleicht auch ein bisschen Teil der professionellen Berufsausübung, dass man dann für diese Zeit seinen Tag-Nacht-Rhythmus in Deutschland so umstellt, dass man da halt eben nicht müde sitzt, sondern dass man halt fit ist und dann auch nachts um 2 noch fit moderieren kann. Da muss man vielleicht dann irgendwie auch mal durch. Dann müssen ja Taxifahrer oder Radiomoderatoren oder Jürgen Domian, die müssen das ja auch.
Ja, wobei da ich noch sagen wollte, Ich fand, viel zu viele Spiele wurden nachts übertragen. Also ich frage mich, welche Spiele muss ARD nachts um 3 oder das ZDF um 4 übertragen? Die Einschaltquoten waren ja teilweise echt mies. Was mich aber tatsächlich gewundert hat, dass die Leute bis zum Ende ja wirklich auch lang wach blieben. Auch bei Spielen, die jetzt zum Beispiel, also ich glaube Halbfinale war noch mal
Frankreich gegen Spanien und England gegen Argentinien.
Genau, da gab es ja auch Verlängerung. Oder war es das Viertelfinale? Ich überlege gerade. Nee, ich glaube, also Frankreich-Marokko gab es doch.
Nee, das hat Frankreich ganz souverän gewonnen mit 2-0, glaube ich, oder 2-1.
Irgendwas am Donnerstagabend, da ging es, glaube ich, auch erst ziemlich spät ins Bett. Ich gucke gerade noch mal.
Also vielleicht war Argentinien England Verlängerung, das weiß ich jetzt gerade nicht mehr auswendig.
Das kann sein. Also aber trotzdem bis 1 Uhr blieben die Leute wach und mit aber gleich 12 Millionen Zuschauer. Und das war eigentlich schon ziemlich krass.
Ja, also ich habe es nicht gemacht. Jetzt gut, beim Halbfinale schon. Aber diese anderen Spiele, die nachts um 2 waren, die habe ich mir dann immer im Real Life angeschaut. Das war ja auch so ein Benefit von Magenta, dass man sich da alle Spiele nochmal live in voller Länge anschauen konnte. Das habe ich eben dann tatsächlich gemacht und fand das sehr, sehr angenehm. Hat meinen Tag-Nacht-Rhythmus dadurch eben auch nicht zerstört. Ich konnte weiterhin arbeiten gehen und so, musste nicht 3 Monate lang frei nehmen für eine WM. Also insofern war das für
mich. Krankschreiben lassen.
Ja, genau, krankschreiben lassen am besten, richtig. Wegen Fußballeritis oder sowas. Nee, ich will meinen Job ja auch nicht verlieren wegen einem Fußballspiel. Aber ich habe gerade geschaut, nee, Argentinien in der 92. Minute gegen England getroffen, also keine Verlängerung. Das war wie, wo das so lang ging, keine Ahnung. Ja, aber also wer Bock hat, gerne. Ne? Vielleicht gibt es ja Leute, die dann irgendwie Nachtdienst machen und das dann so auf der Arbeit nebenbei gucken oder sowas. Wenn du irgendwie Rufbereitschaft hast oder weiß der Geier, mag es ja auch geben.
Ja, ich fand, das war eine sehr überraschende Fußball-Weltmeisterschaft. Also ich hätte mit so vielen nicht gerechnet, wie beispielsweise, dass wir so schlecht sind, dass wir tatsächlich auch über Rassismus sprechen, dass wir über Trump nochmal sprechen, dass das US-Team eben Mauscheleien gibt. Ja, was heißt Mauscheleien? Das Schöne ist ja, bei Infantino gibt es eigentlich keine Mauscheleien. Nö. Der macht es einfach groß auf der großen Bühne.
Ja. Da kriegt jeder mit, ja. Der hat ja auch keine Konsequenzen zu befürchten. Deswegen kann er machen, was er will.
Der spielt ja auch nicht heimlich mit Geld, sondern sagt einfach, wählt mich, dann kriegt ihr alle mehr Geld. Größere WM, mehr Geld für alle.
Das ist ja auch so ein bisschen so diese Ära Trump. Ne? Du kannst einfach alles sagen, du musst nur genug Bullshit erzählen am Tag, dann fällt die einzelne Aussage nicht mehr auf und du kannst einfach jetzt offen rassistisch sein, offen migrantenfeindlich sein und so als US-amerikanischer Präsident. Es interessiert halt keinen. Hat Trump ja selber gesagt, ne? Throw enough shit at the wall, and you'll get away with it.
Ja, hat man ja auch schon vor 5-6 Jahren war das ja auch schon bei so Leuten wie Ken Jebsen. Wenn du denen mal früher da beim Reden zugehört hast, die haben auch irgendwie 20 Meinungen pro Satz gesagt, wo du natürlich auch nur 3 richtig stellen konntest. So viel, weil er schon wieder dann Neues drauf geantwortet hat.
Ja.
Aber spannend. Ja, spannend ist tatsächlich, wie es mit der WM weitergeht, denn wir haben ja jetzt in Portugal, Marokko und Spanien die nächste WM, aber, und jetzt kommt der große Haken, jeweils ein Spiel in Argentinien, Paraguay und Uruguay. Ja. Nur damit wir dann 2034 auch noch eine Fußball-Weltmeisterschaft in Saudi-Arabien haben. Und ich glaube, das könnte wieder eine Winter-WM sein.
Ja, ich habe jetzt schon gehört, dass es wohl so sein wird. Also ich weiß nicht, ob das schon feststeht, aber die Überlegungen gehen schon wieder dahin. Und ja, da muss man sich, glaube ich, jetzt dann gewöhnen. Solange Gianni da was zu sagen hat, wird das immer dahin gehen, wo das meiste Geld in seine Tasche fließt.
Also nicht nach Österreich, schade.
Nee, eher nicht.
Vielleicht mal in die Schweiz.
Ja, Deutschland, Schweiz, Österreich, so als Dreierverbund vielleicht, ne?
Ach Gott, ich hoffe nicht. Ja, auf jeden Fall danke, dass du da warst. Ja, hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht mit dir, mich da auszutauschen. Und wenn es euch auch gefallen hat, sag doch nochmal deinen Podcast.
Das ist der Podcast Trotzdem hier. Da geht es ausschließlich um den ersten FC Köln.
Und natürlich die Mannschaften, die gegen den Köln spielen.
Ja, soll es auch geben, aber der Fokus liegt ganz eindeutig auf dem FC.
Wunderbar, alles klar. Dann hören wir uns bald wieder. Bis dann.
Super, alles klar. Tschüss.